Lückenfüller, dein Rettungsdienst-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lückenfüller.
Dein Rettungsdienst-Podcast.
Lea, das hast du wunderbar gesagt. Wir sind bei Lea daheim. Und freuen uns, dass wir wieder aufnehmen dürfen und uns in der nächsten halben, dreiviertel Stunde, wir wissen überhaupt nicht immer vorher, wie lange wir quatschen, uns mit den Abdomennotfällen zu beschäftigen. Ja, was ein, muss man vorneweg vielleicht sagen, riesiges Feld ist. Es ist unfassbar komplex und es gibt so viel zu sagen. Und deswegen haben wir uns einen kleinen roten Faden vorbereitet und wollen versuchen, das Thema zu deckeln und so ein bisschen deutlich zu machen, wo so die wesentlichsten Schwerpunkte in der Komplexität liegen und wollen nicht euch jetzt einzelne Untersuchungstechniken letztlich hier versuchen, in dem Podcast zu erklären. Wir wollen auch nicht jede einzelne Erkrankung durchsprechen, sondern einfach so ein bisschen deutlich machen, wo liegen die Schwerpunkte, woran sollte man alles ein bisschen denken und das rechts und links so ein bisschen mit in den Fokus nehmen. Und wie immer, traditionell, nur bei uns, falls irgendein anderer Podcast auf die Idee kommt, diese Idee vielleicht auch umzusetzen. Nur bei uns gibt es vorneweg natürlich immer einen Fall und heute mal wieder ein Special. Wir sind zwar ohne Gäste, das war unser letztes maliges Special bei der wirklich coolen Geburtsfolge, aber heute haben wir zwei Fälle mitgebracht, um deutlich zu machen, wie genau die Komplexität dieser Abdomennotfälle sein kann. Und deswegen haben wir uns heute vorgenommen, die Fälle jeder getrennt einmal vorzulesen. Und die Lea darf den ersten Fall vorlesen.
Das ist der erste Fall, den ich hier je vorlese?
Nein, das stimmt nicht.
Stimmt das nicht?
Du hast es schon mal, ja.
Okay, krass. Okay, also seid ihr bereit? Du wirst zu einer 14-jährigen Patientin mit dem Meldebild Abdomenschmerz alarmiert. In einer gut situierten Einfamilienhaus triffst du auf die Patientin, die im Bett ihres Kinderzimmers liegt. Eine Wärmeflasche liegt neben ihr und bereits ein Notfallprotokoll. Die Kollegen waren schon da, vorhin, und haben gesagt, das wäre nichts fürs Krankenhaus, erklärt die Mutter. Meine Tochter hat ihre Periode, ja klar, aber solche Bauchschmerzen hatte sie noch nie. Die Patientin zeigt ein weiches, aber druckdolentes Abdomen im Unterbauch.
Ich musste gerade an die Idee denken. Also der Fall, den besprechen wir natürlich gleich, aber ich hatte gerade die Idee, dass wir vielleicht mal so ein Rettungsdienst-Hörbuch machen und einfach random irgendwas vorlesen. Irgendwelche Kapitel aus irgendwelchen Fachbüchern und Fachzeitschriften.
So zum Einschlafen.
Hast du so herrlich vorgelesen. Okay, eine 14-jährige Patientin mit Abdomenschmerz. Jetzt komme ich.
Aktiviere die Vorlesestimme.
Vorlesestimme aktiviert. Ein 12-jähriger Junge liegt auf dem Sofa. Die aufgeregten Eltern empfangen euch. Irgendwas stimmt nicht mit ihm, sagt die Mutter. Er hat jetzt schon seit 3 Stunden Bauchweh und ihm ist schlecht. Der Junge reagiert schüchtern, gibt aber zu, nach dem Fußballtraining Bauchschmerzen verspürt zu haben. Irgendwo da unten, gibt er an und deutet auf den Unterbauch.
Das hast du auch wunderschön gemacht.
Die Latte war hoch angesetzt halt, ne? Muss man sagen. Oh, ja, sehr gut.
Jetzt kriegen wir Gender-Hass, weil ich die Frau und du den Mann vorgelesen hast.
Nein. Ich werde es aber nicht kommentieren. Das lassen wir so stehen. Und an alle da draußen, wer eine Rückmeldung zu unserer Vorlesestimme hat, darf uns die gerne irgendwie schreiben.
Auf unseren Kanälen. Auf unserem Instagram.
Auf Instagram.
Ja, wo finden wir uns denn, Jona? Erzähl mal.
Lückenfüller, Rettungsdienst-Podcast. Auf Instagram. Man findet uns auch per E-Mail an info@lückenfüller-podcast.de und man findet uns am einfachsten über die Website. Da gibt es auch ein Kontaktformular, kann man uns einfach schreiben. www.lückenfüller-podcast.de. Ja, heute wollen wir uns aber nicht mit Kontaktformularen beschäftigen, sondern wirklich mit diesen zwei Patienten und wollen die so ein bisschen nehmen und ein bisschen durchackern. Wir haben deshalb ein Mädchen und einen Jungen genommen, um einfach so ein bisschen aufzuzeigen, wie auch unterschiedlich Schmerz natürlich auch mit unterschiedlichen Anatomien begründet werden kann. Prinzipiell, vorneweg, die erste Frage, die wir uns überlegt haben und die wir in den Raum stellen und einfach diskutieren, ist das denn jetzt überhaupt ein Notfall bei den beiden? Würdest du sagen, die 14-jährige Patientin, die Kollegen waren doch auch schon da, haben ja auch schon ein Protokoll geschrieben, also ganz ehrlich, es geht ja schon ein bisschen, die jetzt hier auch noch ihre Regel offenbar, also ihre Periode zu haben scheint, ist das überhaupt ein Notfall in dem Moment?
Ja, es ist immer, also ich weiß, dass wir da in dieselbe Richtung gehen. Ich finde den Satz, Abdomen ist dynamisch, eigentlich ganz schön. Also für mich persönlich ist Abdomen einschätzen immer unglaublich schwierig, weil wir wenig Möglichkeiten haben zu sagen, naja gut, ist das jetzt was, ist das nicht. Wir haben eigentlich nur unsere Hände und unseren Geist, um das vernünftig zu erkunden. ja, was denn?
Unser Geist.
Also Gehirn. aber ich meine, also wenn man sich jetzt auf beide Fälle mal bezieht, ist es ja schon, finde ich persönlich, eine Red Flag, wenn jemand sagt, also so schlimm war es eigentlich noch nie oder es ist ja auch jetzt erst aufgetreten, zum Beispiel bei dem Jungen. Es ist super schwierig zu entscheiden, ist es jetzt ein Notfall oder nicht, und ich glaube, dass es in der Situation gar nicht zu entscheiden ist.
Ja, das ist eine, glaube ich, total nachvollziehbare Perspektive. Ich finde, so ein bisschen, wenn ich den Satz, dass wir ihn so hingeschrieben haben, ist das überhaupt ein Notfall, um ihn dann zu diskutieren. Das Erste, was mir so ein bisschen durch den Kopf geht, ist, dass irgendwie wir diese Entscheidung vielleicht auch manchmal gar nicht treffen. Ich finde gerade jetzt, wenn ich das lese, eine 14-jährige Patientin mit Abdomenschmerz und da waren schon Kollegen und dann wird gleich so ein bisschen so die Patientin gebrandet, das ist ja nur in Anführungszeichen die Periode, dann kriege ich tatsächlich immer so ein bisschen, also ich bin da genervt von, ich kriege die Krise. Es ist per se so, dass, glaube ich, auch eben gerade Notfälle im Zusammenhang mit beispielsweise der Periode gesellschaftlich überhaupt nicht den Stellenwert haben, den sie haben sollten. Und dass es super wichtig ist, einfach sich erst ein Bild zu machen und dann zu entscheiden, ob es ein Notfall ist. Das heißt, wenn die Kollegen hier schon da waren, dann stimme ich dir zu, heißt es nicht gleich, dass die sich geirrt haben und irgendwie Dullis sind. Das glaube ich gar nicht. Vielleicht hat sich wirklich erst was entwickelt, also ja, genau, diese Dynamik. Und zum anderen aber kann es auch wirklich sein, dass man vielleicht einfach mal eine andere Perspektive braucht. Und wir werden das ja später noch diskutieren, auch mit Analgesie und Co. Aber prinzipiell eine 14-jährige Patientin, die sagt, ich habe Bauchschmerzen und mir geht es wirklich nicht gut, ist unabhängig davon erst einmal für mich eine sehr ernstzunehmende Patientin. Also ich sehe Abdomen prinzipiell als Notfall an, immer erstmal. Erlebe aber so ein bisschen bei vielen Kolleginnen und Kollegen, so bei Medibild Abdomen, so an schlechten Tagen, dass das schon auch gerne mal so weggeredet wird. Ne? Das sind nur Bauchschmerzen. Und das ist nicht jeder, der fiese Bauchschmerzen hatte und da vielleicht auch schon ins Krankenhaus deswegen musste und Ähnliches und vor allem auch Bauchschmerzen hatte, die unterschätzt wurden. Das ist scheiße und das gehört erstmal ernst zu nehmen. Und genau deshalb haben wir ja auch eine 14-jährige Patientin gewählt.
Und in so vielen Fällen wird immer gesagt, man geht vom Schlimmeren aus bis zum Ausschluss des Gegenteils. Mhm. Aber beim Abdomen, ja, die hat ja ihre Tage.
Ja, da kriege ich, also da kriege ich wirklich, muss ich eine Lanze für die Frauenwelt brechen. Ich finde das nicht fair. Also das ist, glaube ich, unfassbar schwierig und ich glaube, das sollte man einfach ernst nehmen und vor allem das auch nicht einfach darauf schieben. Es kann ja auch irgendwas anderes sein in dem Moment.
Ja, ganz oft dann, ist ja schon, kriegen Sie bald Ihre Periode? Ach so.
Ja,
so,
genau.
Leute, das
ja,
hat doch gerade genau. Gar nichts damit genau zu tun. Ne?
Ja, also das ist so der erste Gedanke, den ich da bei der 14-jährigen Patientin habe, und wenn ich auf den 12-jährigen Jungen schaue mit Bauchschmerzen, dann ist natürlich so der erste Gedanke, dass man sich denkt, ne, das ist vielleicht ja gar nichts Schlimmes, aber der zweite Gedanke ist eigentlich sehr ähnlich, dass ich mir die Frage stelle, ob ein 12-Jähriger letztlich, der mit Bauchschmerzen hat, die so stark sind, dass man da unter Umständen intervenieren muss und der das auch vielleicht so ein bisschen so äußert, das halte ich prinzipiell erstmal für nicht normal und ich möchte ihm nicht gleich den quersitzenden Furz quasi irgendwie unterjubeln, sondern ich nehme das ernst. Und auch da muss man ja sagen, wenn man da jetzt halt schon mal so ein bisschen gleich beginnt, differenzialdiagnostisch zu denken, es kann ja so fiese Scheiße sein, die der gerade erlebt. Also ohne eine Untersuchung einen Patienten oder eine Patientin, das wäre vielleicht so ein Fazit, als Nicht-Notfall zu bezeichnen, das wäre einfach nicht unserer Profession entsprechend.
Ja, ein absoluter Fixierungsfehler oder ja, kein Bockfehler ist das ja. Das ist ja kein Fixierungsfehler, total. Das ist ein kein Bockfehler.
Ja, mit allen Umständen, ne? Klasse, TRM Basics, mit allen Human Factors, aber ich glaube, es passiert ganz oft.
Ja, ich meine, wir sind auch Menschen, oft. Ich meine, wenn du halt so einen richtigen Kackdienst hast und dann kommt das, dass man da halt dann sich zusammenreißt und das ernst nimmt und sein Ding vernünftig macht, da, genau, ja. Es ist halt, aber das ist halt auch unser Job, ne?
Auf jeden Fall. Also werden wir diesen Patienten und diese Patientin beide ernsthaft untersuchen und wollen uns deswegen so ein bisschen jetzt im Folgenden der Frage so ein bisschen widmen, was kann denn eigentlich alles auf uns treffen, so an Abdomennotfällen, und dann danach so ein bisschen, was ist vor Ort zu tun und was sind so die klassischen standardrettungsdienstlichen Maßnahmen. Und deswegen beginnen wir mal mit so einer grundsätzlichen Differenzierung, weil wir ja schon irgendwie ein bisschen für die spätere Entscheidungsfindung so ein paar Keywords setzen wollen und müssen. Und ein großer Klassiker, den man immer wieder mitkriegt, ist, dass irgendein Patient mit Bauchschmerzen in die Notaufnahme kommt und dann wird quasi übergeben und man hört so am Tresen von den Kolleginnen und Kollegen, ja, der hat ein akutes Abdomen. Mhm. Und aber alles ist irgendwie total entspannt. Man fragt sich immer, ja krass, entweder sind die coolsten Sanis der Welt, ja quasi, und haben da die Situation so hart im Griff und lassen sich einfach nicht stressen. Oder ist es vielleicht auch einfach kein akutes Abdomen. Und da haben wir einfach drei Begriffe zum Differenzieren.
Genau, wir haben einmal das akute Abdomen, was du schon angesprochen hast. Dann haben wir eben das unklare Abdomen und das chronische Abdomen. Und wir wollen jetzt vor allen Dingen nochmal auf das akute Abdomen eingehen, weil eben der Begriff ganz häufig falsch verwendet wird, beziehungsweise zu lapide und einfach so dahingesagt, weil im Endeffekt ist die Konsequenz eines akuten Abdomens der Chirurg beziehungsweise ein Schockraum. Weil im akuten Abdomen haben wir eine schnelle, plötzliche Schmerzentwicklung mit wirklich rapidem Verlauf, eben massive auch teilweise Hämodynamik, weil die Leute einem echt einbrechen, dass irgendwie man Schockzeichen hat und damit eben ein schwererer Verlauf eben einhergeht. Und dann eben das unklare Abdomen, wo die Leute schon auch Bauchschmerzen haben, aber eben diese Schwere nicht da ist, die klinischen Zeichen auch nicht da sind. Und dann eben das chronische, das heißt, so was man ja auch häufiger mal hat, ich habe das irgendwie seit 4 Wochen, seit 2 Jahren und jetzt ist es halt mal wieder schlimmer, was ja auch vorkommt. Also ich glaube, jeder hatte das schon mal. Ich habe seit 2 Jahren Bauchschmerzen oder so.
Ja.
Also, kennt, glaube ich, jeder.
Genau, dass man aber auch dann immer natürlich sich genau überlegen muss, ne? Was ist dann der Lösungsansatz. Und das wäre so ein bisschen die Strategie, die wir uns überlegt haben, dass man sagt, akutes Abdomen, das ist am Ende immer akut lebensbedrohlich, braucht Chirurg, Schockraum und Vollversorgung. Das unklare Abdomen braucht natürlich auch eine rettungsdienstliche Versorgung, auch vielleicht eine Analgesie, ist auch fies, ist auch krank, aber benötigt in aller Regel den Internisten oder schon mal eine spezielle Fachabteilung, wenn man sagt, man kann zum Gynäkologen direkt oder man kann auch zum Urologen direkt oder ähnliches. Wird aber eher im Bereich der inneren Medizin abgewickelt und das chronische Abdomen braucht immer irgendwie eine Individuallösung und eine sehr gute Einschätzung. Ist das jetzt nicht mehr im Alltag zurechtkommen an der Stelle mit bekannter Schmerzmedikation? Ist es ein chronisches Leiden, das derart letztlich, sag ich mal, heute ja quasi exazerbiert und man dann vielleicht trotzdem ins Krankenhaus muss, ja, trotzdem eine gute Analgesie fahren muss.
Da ist halt dann nochmal ein Schub schlimmer, sodass man echt ins Krankenhaus fährt.
Definitiv. Oder man kann vielleicht zum Hausarzt fahren, kann man direkt irgendwie eine Fachabteilung organisieren, wenn man schon weiß, wo eigentlich die Grundproblematik liegt und sich so diesen Weg letztlich durch das System sparen. Also das wären so die drei Dinge und natürlich kommen zu den einzelnen Begriffen super, super viele Erkrankungsbilder, die man zuordnen kann. Und wir beginnen einfach mal vielleicht beim akuten Abdomen. Was kann ein akutes Abdomen auslösen? Prinzipiell haben wir jetzt festgehalten, ist das ein Patient, der hat einen Schock, der hat einen rapiden und plötzlichen Verlauf und das geht meistens mit einem starken Schmerzereignis auch einher, diesen klassischen Rupturschmerz, muss man sagen, plötzlicher starker Schmerz letztlich, der im Abdomen auftritt. Und drittens haben die in aller Regel ein hartes Abdomen. Das ist so das klinische Zeichen, was uns das akute Abdomen letztlich zeigt, das harte Abdomen. Warum? Weil die dahinterliegenden Erkrankungsbilder eine peritoneale Reizung einfach verursachen.
Auch hier, glaube ich, muss man mal erwähnen, das ist, finde ich, ähnlich belastet, dieses Wort Abwehrspannung.
Ja.
Also nur weil jemand einen harten Bauch hat, ist es nicht gleich eine Abwehrspannung. Es kann auch einfach ein brettharter Bauch sein. Das heißt nicht, dass das irgendwie besser oder gut ist.
Ja.
Ne? Aber eine Abwehrspannung, eine wirklich echte, ist ja, dass man das Peritoneum reizt und es sich dann erst zusammenzieht und es eben auch komplett überall, unabhängig von irgendwelchen Schmerzpunkten, sondern wirklich im gesamten Bauch. Und
die Druckdolenz so ein bisschen auch.
Und dass man das halt wirklich mit Vorsicht genießt, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand eine verhärtete Bauchdecke hat, weil er halt da Schmerzen hat oder so, dann ist es nicht gleich eine Abwehrspannung. Auch hier ist es so, dass das erstmal keiner, dann glaubt ja keiner, wenn du sagst, er hat eine Abwehrspannung, weil das irgendwie jeder erstmal benutzt. Und das mögen die Wissenschaftler auch nicht, wenn man das immer so lapide dann sagt.
Deswegen glaube ich, muss man diesen Begriff akutes Abdomen halt auch deutlich rüberbringen. Es ist ein akutes Abdomen, es ist ein hartes Abdomen, ein Schockpatient und ein Akutereignis, um das nochmal mit Nachdruck letztlich zu gestalten. Warum? Weil dieser Begriff ja schon einfach verwässert wurde, muss man sagen. Ja, er wird auch irgendwie in den Notaufnahmen, ist es so mein Eindruck, und auch jetzt im Kollegenkreis und überhaupt, der wird einfach nicht mehr so als das wahrgenommen, was er ist.
Ja, ganz oft sind sogar die Einweisungen vom Hausarzt in der Klinik steht, akutes Abdomen seit 3 Tagen. Und das funktioniert ja schon nicht, das ist ja ein Oxymoron in sich. Also
jetzt hauen wir aber einen raus. Ein Oxymoron in sich ist quasi ein Oxymoron im Oxymoron. nicht schlecht. Ja, aber inhaltlich, das sehen wir ja gleich. Das ist einfach wichtig, diesen Begriff nicht zu verwässern. Mich ärgert es, wenn ich in eine Notaufnahme komme und sage, es ist ein akutes Abdomen und dann, ja, ein Internist zur Übergabe. Nein, ich habe doch gerade gesagt, ich brauche einen Chirurgen und dass man da mal so ein bisschen kämpfen muss. Aber ich glaube, das ist halt so, wir sollten einfach so bei der Voranmeldung, beim Bescheid geben, vielleicht das so ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber was macht jetzt akutes Abdomen viel? Ich habe ja schon gesagt, schmerzcharakteristisch häufig dieser Rupturschmerz, also ein sehr schneller Anstieg des Schmerzes, so ein kurzer Maximalschmerz und dann unter Umständen auch Schmerzpausen und dann wieder eine progrediente Zunahme des Schmerzes und das ist ja auch so ein bisschen klassischerweise ein bisschen mit der Nozizeption verbunden und jetzt so ein bisschen die Frage halt, was kann das alles sein, was fallen dir so für Erkrankungsbilder ein?
Also ich finde, der Klassiker ist tatsächlich der rupturierte Appendix. Da haben wir ja wirklich diesen klassischen Verlauf, es wird immer schlimmer. Dann hat man dieses freie Intervall, weil es eben gerissen ist, und dann ist es erstmal wieder gut und dann geht es halt ab, weil die freie Flüssigkeit, die ganzen Sekrete abgehen und es kommt zu Peritonitis, es kommt zu echten Abwehrspannung und dann rauschen die Leute halt auch dann schon ab. Ne?
Ja.
Also das finde ich...
Also generell eigentlich jede Ruptur, muss man ja sagen.
Das stimmt, ja.
Also... die Ruptur jedes Organs, es kann auch eine Ulkusruptur sein, also wenn irgendwelche Geschwüre letztlich irgendwie reißen. Ich habe da jetzt auch keine Statistik oder Zahlen parat, wie oft jetzt irgendwie sowas passiert, aber das ist, glaube ich, eine wichtige Option. Und die Aortendissektion, glaube ich, sollte man nicht vergessen, die ja im Abdomen letztlich läuft, die ein massives Schmerzereignis und einen sofortigen Schock logischerweise auslöst und die aber auch deutlich macht, dass wenn ich zu einem Patienten mit einem harten Abdomen komme und einem Aortenaneurysma, der hat nicht eine Stunde oder ähnliches. Der hat genau jetzt die Option, dass wir das checken, ihn ins Krankenhaus fahren, die richtigen Schritte einleiten oder der ist tot.
Ja, die Überlebenschancen.
Das ist einfach die bittere Konsequenz aus nicht konsequent bei akutem Abdomen handeln, aus meiner Perspektive.
Das ist, glaube ich, auch der Begriff dieses Zerreißungsschmerzes, ist ganz wichtig.
Ne? Also und den
das,
haben die ja.
Ja, und das sind halt die Dimensionen, von denen wir hier sprechen. Also vorher nehmen wir das Wort akut nicht in den Mund.
Ja. Genau. Was sonst noch einfällt, es gibt noch natürlich ein paar andere Erkrankungen, die in ihrem Spätstadium dann so ein bisschen oder im Verlauf zu einem akuten Abdomen führen können. Es gibt ja den klassischen Ilius.
Ja, genau.
Der Ilius gibt es zwei Formen, das ist der paralytische und der mechanische Ilius. Ist letztlich eine, Motilitätseinschränkung, muss man sagen, so im Prinzip eine Funktionseinschränkung der Darmstrukturen. Und per se gibt es halt zwei große Möglichkeiten, warum das der Fall sein kann. Entweder mechanisch, weil er halt irgendwie verlegt ist, durch Kot in aller Regel, oder
sich eine Darmschlinge verdreht.
Oder sich eine Darmschlinge verdreht.
Bei den Kindern ganz oft.
Ja. Oder alternativ der paralytische Ilius, der also quasi eine Lähmung letztlich dieses einen Darmabschnitts bedeutet. Und da ist sind die Hintergründe halt häufig so, dass das auch fulminante Verläufe sein können. Ja, wenn das ein Mesenterialinfarkt... Oh, jetzt im Kanal. Das ist ein süßer Moment.
Das stoße ich mir gleich.
Du hast dir wehgetan während der Podcast-Folge. Das muss man schaffen. Wir sitzen. Wir sitzen und sie verletzt sich.
Und nur der Arzt.
Ja. Brauchst du? Warum?
Allergie. Wir sind in Bayern.
Weil wir in Bayern sind. Sehr gut. Aber um das zu sagen, der Ilius Mesenterialinfarkt, das hat halt unter Umständen einen total schnellen Verlauf. Areal ist nicht durchblutet, kann sich schnell letztlich durchentzünden, schnell zu einer Reizung führen, schnell letztlich zu einem harten Bauchdecke. Also es kann auch eine eher im ersten Moment, sage ich mal, rupturloses Ereignis sein, was dann schon auch rapide zu einem akuten Abdomen wird. Deswegen würde ich das nicht unterschreiben, dass ein akutes Abdomen immer mit einem Zerreißungsschmerz einhergeht, aber immer mit einem halt krassen Akutereignis. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was es ausmacht. Fällt uns noch was ein zu akutes Abdomen? Die EOG, die extrauterine Gravidität, die sich auch irgendwie septisch entwickelt.
Ja, allgemein irgendwas, das halt da nicht hingehört oder sonst.
Extrauterine Gravidität, was ist das?
Eine Eileiterschwangerschaft.
Oh Gott. Ja, eine Eileiterschwangerschaft. Also eine Schwangerschaft, die wo die befruchtete Eizelle letztlich nicht da sich weiterentwickelt, wo sie soll und dann halt letztlich im Eileiter liegen bleibt, so ungefähr. Und das entzündet sich, massive Schmerzen, genau, sind die Folgen. Und die Patientinnen, in aller Regel sind es so Patientinnen, werden septisch. In dem Verlauf, das kann natürlich auch ein akutes Abdomen nach sich ziehen und dann das ist eine OP-Pflichtigkeit.
Ja. Ja. Man kann das jetzt weiterspinnen, ne, dass man irgendwelche fancy Sachen, aber grundsätzlich ist ja für uns das wichtig, das Leitsymptom, akuter Schmerz, eventuell Hämodynamik, dass wir das auf dem Schirm haben und uns dann auch nicht verkünsteln, ist es jetzt das oder ist das. Ich glaube, der einzige Unterschied ist wirklich das Aortenaneurysma, weil man da ja wirklich so ein bisschen gucken muss, wo fahre ich jetzt hin, ich meine, weil wir wissen ja auch nicht genau, wo es sitzt und so weiter und so fort, aber dass man sich da halt nicht verkünstelt und einen Stuhlkreis bildet, was das jetzt sein könnte, sondern halt dann
zur Hinne macht und einen Chirurg sucht. Genau. Das wäre so die Quintessenz, akutes Abdomen, das als Begriff irgendwie mitzunehmen an der Stelle. Sehr gut. Ansonsten sind wir jetzt vielleicht so ein bisschen mit akutes Abdomen durch. Wir kommen ja dann noch ein bisschen auch auf die Taktiken zurück. Klar ist aber jetzt schon, finde ich, dass wir wieder an dem Punkt sind, dass wir sagen, strukturiertes ABC wird uns einfach den Hintern retten, weil wir halt früh checken, ob eine Kreislaufsymptomatik vorherrscht. Und da gehört halt ein komplettes ABCDE dazu und das auch in der Initialphase, um das einzuschätzen. Eine 130er Herzfrequenz reicht uns halt nicht aus als Kreislaufeinschätzung. Das kann halt auch der Schmerz sein, muss man einfach so sagen. Wir brauchen also eine Recap, eine gute Untersuchung auf Kaltschweißigkeit, eine Blutdruckmessung.
Ach, du meinst, dass der Schmerz die 130 macht?
Genau, die Herzfrequenz von 130 macht den Schmerz vielleicht. Also wir müssen da schnell und kompakt letztlich agieren und einfach sagen, okay, alles klar, ich mache mir erstmal ein Bild und ein komplettes ABCDE und Vitalparameter, um eine Einschätzung zu haben. Ja. Nur ans Handgelenk zu gehen und zu sagen, das ist ganz schön schnell, bringt uns da halt nicht weiter. Da sehen wir wieder, wie Vollständigkeit wichtig ist. Kaltschweißigkeit also total wichtig zu gucken, schwitzen die unter den Achseln, schwitzen die an den Handgelenken, schwitzen die auf der Stirn und ähnliches. Recap sowieso, wobei wir die ja auch schon mal diskutiert haben und der ist ja immer so eine Frage, ja, wann die aussagekräftig ist. An der Bushaltestelle nicht, aber in einer adäquaten Umgebung. Aber beim Gesunden vielleicht schon.
Die guten Lückenfüller wissen, wann sie das machen können.
Oder? Die guten Lückenfüller. Das ist mega. Unsere Fangemeinde wird sich freuen. Wollen wir wechseln und das unklare Abdomen besprechen? Das ist nämlich ja eigentlich der Klassiker. Das akute Abdomen haben wir selten. Wir behaupten es nur oft. Das unklare Abdomen ist ja der Standard. Ich habe seit 2-3 Stunden Bauchschmerzen. Beide unsere Patienten hier in dem Fall haben ein unklares Abdomen.
Genau,
also irgendwie druckdolent im Unterbauch jeweils und so ein bisschen die Frage, oh mein Gott, was könnte das sein? Wir haben ganz bewusst so ein bisschen die jüngeren Patienten jetzt hier mal einfach genommen. Das machen wir nicht, weil die Lea jetzt irgendwie nur noch mit Kindern zu tun hat und beim Erwachsenen nicht mehr mitreden kann, sondern weil wir einfach deutlich machen wollen, gerade an die Hand dieser Kids, in Anführungszeichen der Jugendlichen, dass es halt eigentlich total große Sammelsuche gibt, an das man denken muss. Unklares Abdomen. Du verwendest den Begriff Blackbox.
Ja, weil unklares Abdomen kann alles sein, kann nichts sein. Also es gibt ja über 250 Differentialdiagnosen, die da alle irgendwie zutreffen könnten. Man hat unbegrenzte Möglichkeiten, auch sich in seiner Untersuchung so ein bisschen zu verlieren. Ich glaube, die Quintessenz ist, dass man auch hier sich nicht so zu krass verkünstelt. Ich meine, klar, man muss schon eine vernünftige Untersuchung machen, man möchte ja auch eine vernünftige Übergabe machen. Aber wir müssen akzeptieren, dass wir das jetzt höchstwahrscheinlich nicht rausfinden werden, woher dieser Bauchschmerz jetzt kommt.
Genau, es geht also eher um eine Einschätzung.
Auch das richtige Krankenhaus eventuell zu erwähnen.
Ja. Tun wir auch gleich ja nochmal so ein bisschen detailliert besprechen, was es zu tun gibt. Ja. Aber unklares Abdomen, Blackbox, Bauch ist ja ein Riesenfeld, muss man sagen. Also man kann so viele Erkrankungen reinwerfen letztlich.
Es ist nicht umsonst ein eigener Facharzt. Also zweifache Ärzte, kannst du auch chirurgisch, internistisch. Also.
Genau. Also da fällt mir ganz viel ein von Erkrankungen des Magens, also klassische Magengeschwüre, würde ich so sagen, der Ulkus, im Bereich des Ilius auch, der es sein kann. Das kann die Appendizitis sein. Reflux, genau. Ich glaube, wichtig ist aber an der Stelle einfach auch gleich zu erwähnen, der unklare Abdomenschmerz, den muss man natürlich auch irgendwie dann im späteren Verlauf wirklich gucken, ist das ein Schmerz, der wirklich aus dem Abdomen kommt. Auch hier vielleicht gleich schon mal differenzialdiagnostisch, vor allem vielleicht für die Frauen wieder gesprochen, das akute Koronarsyndrom mit irgendwie Ausstrahlungen in das Abdomen ist blöd, wenn wir da nicht hingucken. Und jetzt merken wir schon die Komplexität so ein bisschen. Ein Patient, der sagt, ich habe Schmerzen im Bauch, der braucht unter Umständen ein 12-Kanal-EKG. Wenn nicht sehr oft, gerade dann, wenn ich nicht weiterkomme und das nicht genau eingrenzen kann. Also das irgendwie, das schnell abzuhandeln, ist Quatsch. Der braucht ein 12-Kanal-EKG. Gerade wenn das akute Koronarsyndrom einfach eine Option bleibt an der Stelle und es irgendwie epigastrisch, also im oberen Bereich des Abdomens ist. Genau. Mir fallen Erkrankungen ein, wie die Divertikulitis, also eine Entzündung von letztlich Divertikeln im sigmoidalen Bereich des Kolons.
Also Ausstülpungen, die sich dann mit Kot füllen und dann eben
entzünden. Und vielleicht sogar aufreißen und dann kommt es zu einer GI-Blutung nach unteren. Ja. Genau. Ah, das ist vielleicht noch ein Fun-Fact, weil wir mit Abdomenschmerz in Kombination GI-Blutung ganz häufig letztlich kombiniert werden. Obere, untere GI-Blutung kann man gut differenzieren. Die obere GI-Blutung und die untere können wir zum einen anatomisch vielleicht kurz an der Stelle abgrenzen. Anatomisch irgendwo im Bereich Übergang Duodenum Jejunum, am sogenannten Treizband. Das ist also eine anatomische Struktur, die das im Peritoneum letztlich aufhängt. Und auf der anderen Seite natürlich anhand der Blutanamnese. Verdautes Blut, das finden wir bei unteren GI-Blutungen bei oberen GI-Blutungen, finden wir verdautes Blut im Bereich des Stuhls und frisches Blut bei der unteren GI-Blutung. Ist auch recht einfach zu begründen. Je weiter oben die Blutung, da gibt es noch Kontakt mit der Magensäure letztlich, die ja auch im Duodenum, dann, wir haben es ja vielleicht ja auch in der Schott-Folge uns schon reingezogen, die dann noch eine Rolle spielt und das Blut da anverdaut. Und so könnten wir das differenzieren. Weil anverdautes Blut, obere GI-Blutung.
Genau,
wobei Milena, ein Fachbegriff.
Genau.
Hashtag Klugscheiße.
Nee, ist ja nicht Klugscheiße, wenn
man Fachbegriff. Das ist auch geil, dass ich mich gerade daran erinnere.
Milena. Es gibt doch Pseudo-Milena, wenn das nicht ganz. Ist egal. Das wäre kein Klugscheiße. Aber auch obere GI-Blutungen können frisch sein, weil zum Beispiel Ösophagus verrietzen, wo die Leute wirklich im Strahl Blut kotzen. Dann ist es trotzdem eine obere.
Ich habe es jetzt auf die Kotanamnese des Bluts bezogen, aber klar, obere GI-Blutung kann auch aus dem oberen Bereich rausfließen.
Und das ist halt richtig scheiße, ne? Also so eine Varizenblutung, hilft nur die.
Hat nur nicht viel mit unklarem Abdomen zu tun.
Das stimmt. Wir müssen wieder zurück zum Thema finden. Danke für diesen Hint.
Sehr gerne.
Ich persönlich finde immer ganz gut. Also ich meine, Bauch strahlt ja auch sehr viel aus. Ne? Also es gibt ja da diese Hatch and Zone, die können wir gleich noch drauf eingehen. Aber ich persönlich finde immer schön, es gibt ja die vier Quadranten. Und man kann ja schon grob sagen, da wo die anatomische Struktur ist, also sagen wir mal, wir drücken auf die Leber und die Leber tut weh oder die Galle tut weh, dann könnte es ja vielleicht irgendwie eine Gallenkolik sein. Wenn ich irgendwie auf den Blinddarm irgendwie rumdrücke und der tut weh, dann könnte es auch der Blinddarm sein. Also ich finde, in dieser Blackbox haben wir sozusagen wie eine kleine Taschenlampe, die zumindest möglicherweise eine Richtung angibt, dass man sich halt anatomisch ein bisschen. Was?
In dieser Blackbox haben wir vielleicht sogar eine kleine Taschenlampe. Ja. Fand ich also witzig, ja.
Und dann kannst du so ein bisschen gucken. Und links ist halt immer, ist halt Milz und so, dass man auch da halt einfach weiß, wo ungefähr was ist, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
Eigentlich muss man halt jedem Organ so ein bisschen seine Erkrankungen zuordnen. Pankreas an der Stelle kann eine Pankreatitis sein. Es kann die Gallenblase entzündet sein, also eine Koliozystitis oder Koliolithiasis. Wir haben auch die, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Punkt, wo wir zu den Fällen zurückkommen. Wir haben aber auch die urologischen und auch die gynäkologischen Notfälle. Wenn ich jetzt an den 12-jährigen Jungen letztlich denke, den ich vorgelesen habe, der hat Fußball gespielt und Unterbauchschmerzen. Ganz ehrlich, die Hodentorsion wird total gerne gar nicht letztlich dran gedacht. Das ist, und jetzt sind wir wieder an der Eingangsfrage, ist das ein Notfall? Das ist unfassbar relevant für diesen Jungen letztlich, dass wir daran denken, dass der vielleicht ein urologisches Problem hat an der Stelle und eine Hodentorsion und auch eine konkrete Untersuchung dann des entsprechenden Organs, Boden, auch halt tatsächlich durchzuführen. Dafür braucht man im wahrsten Sinne des Wortes Eier, nämlich irgendwie zu sagen, ich zieh's mal durch jetzt. Ja, ich zieh's mal durch und mach das komplett. Und solche Kids können halt auch schon einfach daheim bleiben, ne? Wenn man den falschen erwischt.
Die Scham dann eh schon so groß, ne? Wirklich zu sagen, ich habe Hodenschmerzen.
Ja.
Auch ob die irgendwie geschwollen sind oder eben reizlos, also dass man, ob das weh tut, ne? Weil da muss man halt mal ganz ehrlich sagen, wenn das irgendwie verdreht ist und man das nicht erkennt und dann ist es halt tot. Ne?
Und im Bereich jetzt vielleicht dieser jungen Frau gesprochen. jetzt so das Pendant, der urologische Notfall, der Hundpersonen jetzt da. Wir hatten es vorhin auch schon so ein bisschen in der Vorbesprechung. Ovarialzyste kann entzündet sein.
Torsion geht ja auch.
Ne? Ja, eine Ovarialtorsion. Sie kann aber auch, jetzt vielleicht nicht sie mit 14, aber es gibt natürlich auch die ganzen extrauterinen Graviditätsnotfälle, die wir schon angesprochen haben. Und es gibt natürlich auch im Kontext, und das war uns wichtig, das heute einfach anzusprechen, wichtig, es gibt natürlich auch super viele fiese Erkrankungen letztlich im Kontext Uterus, im Kontext der Anatomie der Frau, die Endometriose beispielsweise, die wir da finden, ist ich weiß die Pathophysiologie gar nicht, aber es ist eine Gewebs, glaube ich, Ummodellierung oder...
Ja, im Endeffekt, wir haben ja im Uterus das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut, und die schwillt an, wenn es eben zur Follikel, nach der Follikelphase ist, dass das Ei sich besser einnisten kann. Und dieses Anschwellen im Uterus ist so, und das soll ja auch so sein. Und wenn dieses Endometrium jetzt aber woanders ist, zum Beispiel eben im Darm, also diese Zellen, und die dann mit anschwellen und plötzlich was im Darm anschwillt, was da nicht hingehört, dann macht das natürlich Probleme, kann sich entzünden und tut weh. Und das, man kann da halt auch nicht wirklich was machen, weil man kann ja nicht diese falschen Schleimzellen einfach rausoperieren, das geht halt nicht.
Ja.
Das ist sozusagen das Krankheitsbild der Endometriose. Und das ist natürlich, da gibt es leichtere Verläufe, wo Leute das nur ein bisschen haben. Es gibt halt wirklich schwere Verläufe, wo die Leute jeden Monat Höllenqualen durchmachen.
Wir merken also, total komplex und es gibt super viele Optionen. Und dann kommen wir jetzt langsam aber sicher immer so ein bisschen auch der Frage näher, was machen wir denn jetzt? Zusammengefasst vielleicht nochmal unklares Abdomen, diese Blackbox, großen differenzialdiagnostischen Trichter letztlich aufmachen und sich überlegen, was kann das alles sein, auch mal in Special-Disziplinen wie der Urologie denken und auch wie der Gynäkologie und jedem Organ seine Erkrankungen zuordnen. Bitte?
Es kann auch endokrin sein, also endokrinologisch, dass irgendwie eine Diabetes-Erstmanifestation, also es ist wirklich... Psyche spielt da ja auch immer so ein großes Thema bei Bauch, jetzt vor allen Dingen, wenn man nochmal diese chronischen Sachen anguckt. Also Colitis ulcerosa ist es endlos. Wir könnten
tagelang reden.
Das wäre eigentlich ein Spiel. Differentialdiagnose Bauch. Und wer als erstes keine mehr weiß, ist raus. Und dann ist am Ende einer über und der ist dann der Bauchmensch.
Ja. Was ist also vor Ort zu tun? Ich glaube, wir widmen uns der Frage als nächstes so ein bisschen und fragen uns jetzt so bei diesen ganzen Erkrankungen, und wir haben ja nur so ein paar jetzt irgendwie aufgezählt, auf die wir irgendwie jetzt spontan, keine Ahnung, Bock hatten zu reden. Aber die Frage ist wirklich, was ist vor Ort zu tun? Und wir haben mal so ein bisschen, wir haben uns ja vorbereitet auf die Folge und es fällt ja super schwer, das Abdomen anzugehen. Und deswegen einfach so das Wichtigste vielleicht an der Stelle, was man vor Ort tun sollte. Eines haben wir schon genannt. Wie immer, Basismaßnahmen mit einem ABCDE-Schema durchzuziehen und nicht beim Abdomenschmerz, der vielleicht jetzt irgendwie einem nicht sehr relevant erscheint im ersten Moment, in diese Falle tappen, sondern ein vollständiges ABCDE machen, die Leute rausfischen, die ein großes Problem haben.
Oder andersrum, der Mensch schreit, hat extreme Schmerzen und man geht direkt auf die Schmerzen und vergisst total ABCDE zu machen, weil der Mensch einem da so reinfummelt. Also wir müssen ja erstmal gucken, gibt es gerade lebensbedrohliche Zustände, die man halt zuerst beheben muss, bevor sich jemand anders oder parallel dann um die Analgesie gekümmert werden kann. So rum geht es ja auch.
Ja. Jetzt haben wir das gemacht letztlich, unser ABCDE, unsere Basisuntersuchungen. Dazu gehört in so einem Einsatz mit einem Patienten mit Abdomenschmerz auf jeden Fall eine gute Schmerzanamnese zu machen. Das heißt, ein vollständiges OPQRST letztlich durchzuführen, also sich da mit Onset, Palliation, Quality, Radiation, Severity und Time mit der Frage zu beschäftigen, wo kommt der Schmerz her, wohin strahlt er aus, wie hat er sich entwickelt im Verlauf, gab es Schmerzspitzen, gab es Schmerzpausen, ist er kolikartig? Da kann man vielen Schmerzcharakteristika nämlich dann schon so ein paar nähere Differentialdiagnosen zuordnen und an der Stelle sind einfach die sogenannten Head Zones oder Heat Zones, ich weiß gar nicht, wie man so das ausspricht, zu erwähnen, nämlich charakteristische Schmerzlokalisationen von die bestimmten Organen letztlich zuzuführen sind. Und da gibt es beispielsweise die Gallenblase, die sich zum Beispiel, wenn sie entzündet ist, häufig mit charakteristischen Schmerzen auch in der rechten Schulter zeigt. Da muss man natürlich irgendwie erstmal drauf kommen.
Oder Pankreas ist linke Schulter.
Ja, oder Pankreas ist natürlich auch bei der Pankreatitis diese gürtelförmige Beschreibung, das Herz, das irgendwie der Magen, Thorax und linken Schulter und Armgegend letztlich zu einer Ausstrahlung kommt. Also diese Headzones auch so ein bisschen erfragen und so ein bisschen dahinter denken und vielleicht mal bei jemandem sagen, oder fragen, der jetzt irgendwie gerne mal zum Burger hingeht und sich nicht so gut ernährt. Und wenn es die Galle sein könnte, haben sie dann auch so ein bisschen Schmerzen im Bereich der rechten Schulter oder ähnliches. Da muss man so ein bisschen so ein Mindset für haben, sage ich mal, eine gute Schmerzanamnese zu machen und da ein paar Minuten zu verbringen. Dann nicht nur eine gute Schmerzanamnese.
Ja, sondern auch einfach allgemein Sampler wirklich durchziehen. Das ist so wichtig. Die Anamnese kann, glaube ich, beim Abdomen so viel mehr geben als jede Untersuchung, wie das Essverhalten auch da.
Ja.
Also dieses, wann man sich das letzte Mal auf dem Klo, wenn der jetzt irgendwie sich einen Fuß gebrochen hat, finde ich, ist immer schwierig. Aber gerade da, wie war der Stuhl, wann war der letzte Stuhlgang, wie sah der aus? Bei Frauen eben, war die Periode irgendwie anders? Sind wir irgendwie in dem Bereich auch Vorerkrankungen? Also da ist wirklich...
Wie wurde sich ernährt? Oh Gott, viele Fragen, aber einfach halt konkret zu werden letztlich, ne,
an der Stelle. Und auch mal unangenehmere Themen. Also ich meine, klar, niemand quatscht jetzt 5 Minuten gerne über seinen Stuhlgang, wobei es gibt Menschen, die tun das. Aber
ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Es gibt diese Leute, dass man da halt wirklich richtig, richtig genau fragt, auch gibt es Schmerzen beim Wasserlassen, ne? Weil so ein Harnwegsinfekt macht halt auch mehr Bauchschmerzen. Das sind einfach so richtige Fragen.
Auf jeden Fall. Also eine gute und vollständige Anamnese und eine gute Protokollierung, ja, damit kann man sich auch profilieren so ein bisschen. Und dann kann man häufig auch schon sehr, sehr gut eingrenzen so ein bisschen, ja. Als nächstes gehört dazu, den Patienten anzufassen und auch wichtige Schmerzpunkte zu untersuchen. Es gibt ein paar charakteristische Schmerzpunkte, zum Beispiel für die Appendizitis, zum Beispiel für die Koliozystitis, zum Beispiel für die Entzündung der Harnleiter, also oder die Harnleitersteine, also die Urolithiasis, und die sollte man so ein bisschen auf dem Schirm haben, Lanzpunkt oder Murphy-Zeichen oder Lasogge oder ähnliches. Wir können die hier nicht erklären, weil wir ein Podcast sind, aber wir haben sie euch im Lückenfüller Faktencheck auf der Website selbstverständlich mal ganz kurz aufgezeigt. Die müsst ihr euch angucken und die muss man in seiner Untersuchung letztlich einbringen.
Das ist halt auswendig lernen.
Ja, genauso wie das IPAP-Schema, dass ich jetzt irgendwie erstmal inspiziere, dass ich auch eine Auskultation durchführe. Das fasse ich alles unter Patienten anfassen zusammen. Also eine gute, konkrete Untersuchung auch des Patienten. Und dann eben auch unter Umständen darüber hinaus eine Hodenuntersuchung zu machen. Ne? Beim Kind zum Beispiel jetzt sehr genau der Punkt, da mal so dran zu denken. Das gehört dann einfach dazu. Und,
Sind Berufsanfasser.
Ja. Wir sind Berufsanfasser. Genau. Viel mehr gibt es, glaube ich, zu was ist vor Ort zu tun, was so jetzt Untersuchungen angeht, gar nicht zu sagen, weil das alles so speziell ist. Deswegen kann man es, glaube ich, zusammenfassen mit macht's richtig und vollständig. Na, ernsthaft.
Ja, also Punkt, ne? Halt keine halben Sachen und wirklich hands-on.
Und komplett Untersuchungen sehen wir gerade bei den zwei Patienten, die wir da irgendwie jetzt untersuchen. Das rentiert sich halt. Das rentiert sich vielleicht für die Patientin, die, keine Ahnung, eine Endometriose hat, da konkreter zu werden, nachzuhaken, sich auch zu überlegen, gibt es eine gute Individuallösung, und es rentiert sich für den 12-jährigen Bub natürlich auch umso mehr, wenn man einfach die Eier in der Hose hat, da auch hinzugucken und direkt zu fragen und nachzuhaken. Und dann sind wir so beim letzten Punkt, was gibt es jetzt so therapeutisch vor Ort zu tun? Naja, das ist halt sehr individuell, ne? Also einfach eine symptomorientierte Therapie. Dazu gehört natürlich Therapie von Flüssigkeitsmangeln und Antiemesis, also gegen Übelkeit. Und dazu gehört, und das muss man schon ganz klar nochmal aussprechen und fordern, ich muss es fordern, glaube ich, eine Analgesie, die dem Patienten hilft im Bereich Abdomenschmerz. Weil Abdomenschmerz ist komplett scheiße. Ich persönlich treffe die Analgesie-Entscheidung beim Abdomenschmerz nicht. Ich lasse sie immer dem Patienten treffen. Ich frage immer ganz konkret, wollen Sie ein Schmerzmedikament gegen diese Bauchschmerzen? Und viele Patienten sagen ja, geht schon oder es tut schon weh, aber ich halte es aus oder ich habe Haushaltsmedikation, komme damit zurecht und ich finde, das ist ein guter Weg, aber wenn mir jemand sagt, ich brauche irgendwas gegen diese Schmerzen im Bauch, dann kriegt der die.
Ja.
Weil ich nicht mit Lagerung weit komme, weil ich mit Wärmflaschen auch nicht irgendwie immer ans Ziel komme oder sonst was, wo ich jetzt zum Beispiel bei einer Fraktur mit Lagerung und Schienung viel weiterkomme. Ne? Das ist, meine ich mit da entscheide ich vielleicht mich auch mal gegen eine Analgesie und für eine Maßnahme erstmal. Das finde ich beim Abdomen schwierig.
Ja, man muss ja auch nicht viel außer Beine anwinkeln.
Ja, genau. Das war es halt schon. So ein bisschen Embryonalstellung, Knierolle. Klar, das machen wir sowieso, glaube ich, als Basismaßnahmen. Aber im Bereich der Analgesie muss man einfach konkret werden. Und da Es gibt 1000 Optionen, einer Gesi zu machen fürs Abdomen. Alle sind gut im richtigen Moment und dort auch richtig.
Ich glaube, das muss man halt nach seinen eigenen Präferenzen, nach internen Evidenzen und auch was so ein bisschen halt Standard in dem.
Ja, und was man halt auch kann, ja. Ja, und lokale Protokolle. Ja. Da gibt es alles Mögliche. Von Paracetamol letztlich für den milden Abdomenschmerz. Novalgin ist sicherlich ein Klassiker, zumindest hier in Deutschland, weltweit nicht. Auch Opioide wie Dipidolor oder Fentanyl beispielsweise können bei stärksten Schmerzen im Bauch eine gute Option sein. Auch Ketanest kann eine gute Option sein. Wieder weisen wir einfach darauf hin, es ist viel zu komplex, aber ihr müsst euch damit befassen. Ich bin so der Meinung, jeder braucht ein moderates und eine Schmerzmedikation letztlich für den sehr starken Schmerzanfall. Ja, die zwei Dinge muss irgendwie jeder sein, die so ein bisschen an der Hand haben. Novalgin, Opioid bei mir jetzt zum Beispiel.
Ja.
Also wenn ihr stärkste Schmerzen habt, es geht gar nicht, dann braucht ihr halt unter Umständen.
Ich glaube, was bei der Analgesie, warum das viele immer noch so ein bisschen, weil man das ja auch so ein bisschen eingetrichtert bekommt, naja, aber dann kann der Arzt ja nicht nochmal drauf rumdrücken und dann ist die Schmerzanamnese erschwert. Da ist es halt wichtig, dass man wirklich das vernünftig macht und dann auch vernünftig dokumentiert und dann kann einem eigentlich keiner ans Bein pissen, weil das hat ja dann keine Konsequenz mehr, wenn dann der Nächste da reindrückt und der Mensch nochmal Schmerzen hat, obwohl ja schon alles gemacht worden ist. Und da müssen dann halt die Kollegen oder Kolleginnen, die sich das dann anschauen und übernehmen, halt auch mal einfach auf uns verlassen und das halt auch ernst nehmen, was wir da reinschreiben. Ja. Aber dafür muss es halt auch schön dokumentiert und durchgeführt worden sein. Wenn da steht, ihr habt Schmerzen, dann kommt es da an, man kann gar nichts mehr untersuchen. Das ist natürlich für die klinische Seite dann kacke. Aber wenn man das vernünftig dokumentiert, wenn man vernünftig schreibt, was hat man, hatte den und den Schmerz dann und dann in der Höhe und man dann eine Analgesie macht, da geht einfach das Patientenwohl über das, ich will nochmal draufdrücken und das sagt auch jeder vernünftige Internist oder Viszeralchirurg, der damit halt zu tun hat.
Ja, bin ich komplett dabei. Also Schmerzen werden genommen, das ist einfach modern.
Und unser Beruf. Also
ja. Absolut, dafür rufen die uns ja an. Ich meine, das muss man ja geben. Bauchschmerzen, ja, kein Problem, die müssen es auch aushalten, damit wir untersuchen können.
Damit dann nochmal jemand reindrücken kann,
der die 2000 haben angerufen, sie wollen ihren Abdomenschmerz zurück. Nein, das ist Quatsch. Letzter Punkt, richtige Anmeldung. Ja. Das würden wir noch hinzufügen, letztlich zu was ist zu tun. Also der Internist braucht das akute Abdomen nicht. Der Internist braucht auch kein akutes Abdomen, das man akutes Abdomen nennt. Und es ist aber keins, also da bitte einfach korrekt zuordnen und auch vielleicht halt mal entsprechende Fachabteilungen anfahren. Da, wo die getrennt sind, vor allem, wo es keine zentralen Notaufnahmen gibt, keine interdisziplinären, also da, wo wir fahren zum Beispiel.
Ja, stimmt. Ja,
wo immer nur so ein paar Fachabteilungen da sind. Ne? Genau. Und das ist uns einfach wichtig. So. Da sind wir also nun und bieten euch also nur eine Übersicht, glaube ich, in dieser Folge und eine Übersicht über wichtige Begriffe und gängige Konzepte und den Hinweis, wo man genau halt lernen und sich ein bisschen seinen Stoff vertiefen muss, glaube ich.
Ja, ich meine, es gibt halt Sachen, die kann man ganz easy nachlesen in Büchern und dann gibt es halt Sachen, die kann man halt dann drüber erzählen und was so ein bisschen erfahrungswert und einfach ist. Aber ich finde, zusammenfassend kann man einfach sagen, Abdomen, schwieriges Thema. Wir werden keine endgültigen Diagnosen stellen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Das muss dann in der Klinik gemacht werden. Und es dauert ja selbst in der Klinik oder in der fachärztlichen Abteilung, dem Niedergelassenen, dauert es ja teilweise Jahre, bis jemand mal eine Diagnose bekommt, was es wirklich ist, weil Bauch auch für innerklinische Sachen echt die Blackbox ist.
Genau, nur das darf halt nicht unser Verderben sein. Wir dürfen eben genau nicht hingehen und sagen, ja, es ist bestimmt einer von denen.
Nein.
Sonst was. Und das ist genau der Punkt. Und das ist auch die Komplexität. Und deswegen ist Abdomen auch ein super toller Notfall, bei dem man total viel Wissen über Anatomie und Physiologie so ein bisschen auch anwenden kann in der Untersuchung.
Untersuchungstechniken.
Und auch eben mal die richtige Entscheidung letztlich ganz gut treffen kann. Und das kann halt sein, zum Beispiel mal eine richtige Fachabteilung zu fahren. Und deswegen
und die richtigen ersten Schritte einzuleiten. Ne? Weil es entstehen ja dann so Folgefixierungsfehler.
Ja, total.
Wenn man sagt, das ist ein Appendix, dann übernehmen die das alle. Und hinterher war es dann eben doch was ganz anderes. Aber das hat niemand dran gedacht.
Das haben wir bei Anmeldungen auch noch dazu geschrieben, was wir für wichtig erachten. Nicht nur die richtige Anmeldung, sondern auch die richtige Übergabe. Und die richtige Übergabe nicht mit einem letztlich mit einer Arbeitsdiagnose, dass es eine Appendizitis, sondern dass wir eben sagen, das ist ein unklares Abdomen oder das ist ein chronischer Abdomenpatient oder das ist ein akutes Abdomen und dann eher halt in der Lokalisation, in der Anamnese konkret zu sein, statt sich festzulegen. Also lieber zu sagen, es ist ein unklares Abdomen mit Schmerzlokalisation im rechten unteren Quadranten, statt hinzugehen und zu sagen, es ist ein Appendizitis, um Fixierungsfehler zu vermeiden.
Ja.
Super. Das war der Abdomennotfall in der Übersicht. Und ja, für alle, die sich fragen, oh Gott, was machen die Organe? Nicht vergessen, es gibt einen kleinen Lückenfüller-Short letztlich zu dieser Folge dazu. Das Original. Der Shot und der Long Drink. Wir waren die Ersten. Falls es da draußen irgendeinen Podcast gibt, der sich denkt, oh, so eine kleine Folge, immer vorne weg, das wäre doch eine Spitzenidee. Die Idee ist sehr gut und wir freuen uns sehr, dass auch andere auf die Idee kommen. Tja, in dem Sinne, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns vielleicht einfach bis zum nächsten Mal.
Yes.
Und lasst uns mal überraschen, was wir als nächstes für ein Thema machen. Wenn ihr da Vorschläge oder Wünsche habt, dann schreibt uns wie gesagt, wir haben das am Anfang gesagt, sozialen Netzwerken, Mail oder sonst was. Und wir freuen uns. Mail schreibt echt wirklich keine alte Sau, außer die Geld wollen, damit wir den Podcast hochladen. Das sind die einzigen, die E-Mail-Adresse verwenden. Aber in den sozialen Medien kriegen wir tatsächlich witzige, viele Hinweise, muss man sagen. Das ist schon spannend, auf so was für Interaktionen wir da inzwischen kriegen. Also Forderungen waren ja, dass wir ein paar mehr Faktenchecks letztlich erstellen. Forderungen war auch, dass wir Memes erstellen. Da seid ihr bei mir auf jeden Fall an der richtigen Stelle.
Oh Gott.
Und ich werde gucken, ob ich das umsetzen kann, ein paar gute Memes zu erstellen.
Der Jonas hat einen sehr seltsamen Meme-Geschmack, kann ich an der Stelle schon mal sagen.
Ich habe vielleicht habe ich schon mal einige Lückenfüller-Memes erstellt und sie Lea geschickt und habe gesagt, jedes Mal, wenn wir eine Folge veröffentlichen, veröffentlichen wir jetzt ein Meme. Für die letzte Folge habe ich es in Instagram auch gemacht, tatsächlich doch.
Man muss nämlich dazu sagen, ich habe kein Instagram, ist eigentlich voll falsch. Und ich muss mir das immer über andere Sachen angucken. Und deswegen, ich bin sozusagen der Neandertaler von uns.
Der Neandertaler. Und ich, der natürlich viel jünger ist.
Der Digital Native.
Der Digital Native in den sozialen Medien unterwegs für euch. Also macht's gut und bis ganz bald. Wir hoffen, wir kriegen ein bisschen Response von euch. Wir sind immer über Vorschläge letztlich offen. Und in dem Sinne, habt eine gute Zeit.
Sag deinen Satz. Du musst deinen Satz noch sagen.
Bleibt negativ.
Genau. Tschüss.